Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das so krass finde, wie wir so ein Bilderbuch vorgelegt bekommen, was wir irgendwie alle dachten, was wir haben müssen und erreichen werden und wollen, wenn wir 30, 35, 40, I don't know, sind. Und ich finde es sowas von erstaunlich, weil wirklich da nie drüber nachgedacht wird, wer möchte das denn eigentlich genauso?
Ja.
Also ist das für jeden eigentlich das Richtige? Und wie kommt man überhaupt dahin? Und vor allem, es wird einfach nicht für alle klappen. Im Gegenteil. Also, dass man da irgendwie eine glückliche Beziehung hat und in seinem Haus mit Apfelbaum mit seinem Partner wohnt und Kinder hat und von 9 bis 16 Uhr in die Arbeit geht, das ist einfach ja wirklich ein Ausnahmefall eigentlich. Weil wir sind halt alle
Ja.
Menschen und Partnerschaften sind oft kompliziert und Kinder kommen nicht immer auf die Welt oder man will doch auch keine Kinder, was ja auch finde ich viel zu wenig noch Raum hat, dass man sich einfach dagegen entscheidet. Und es hat auch nicht jeder den Job, der ihn erfüllt. Und es hat auch nicht jeder das Geld, was man, also irgendwie, und diesen Traum, das sind, finde ich, wie so eine Reverse Teenage, dass man so in den 30ern dann plötzlich merkt, ah, das, was mein Teenager so ganz dringend von mir wollte, das kann ich dem jetzt eigentlich auch retrospektiv gar nicht liefern.
What's up, Sisters? Schön, dass du wieder da bist. Und wir haben heute eine Folge, die ich so lange schon geplant habe. Ich habe mich so krass gefreut, dass ich auch jetzt mit Eva die Chance habe, erstmal einen Podcast aufzunehmen, weil Eva ist so eine krasse Frau und sie ist so bodenständig und so witzig und macht so viele Sachen, Mutter von drei Kindern, sie ist Neurologin und Ärztin und macht den alten Simpel noch hier, eine Gastronomie, ein altes Wirtshaus in München. Dann ist sie der Pausenclown. Es sind so viele, viele Sachen. Halbe Engländerin gefühlt vom Herzen. Also es ist, diese Frau ist für mich jedes Mal, wenn ich mich mit ihr treffe, eine Überraschung. Die ist wie so eine Überraschungskiste. Du weißt nie, was da jetzt noch alles rauskommt. Und deswegen war mir das so wichtig, Eva erstmal an dich zu bringen, weil sie so eine für mich vor allem Lässigkeit einfach hat, ja. Nach außen sieht natürlich immer alles ein bisschen anders aus, als wie es vielleicht von innen fühlt. Aber ich als so eine Perfektionistin, wenn ich dann auf Menschen wie Eva treffe, die halt wirklich so diese Lässigkeit haben, ich kann so viel von der lernen. Und Eva und ich haben uns zusammengetan, weil wir bringen nämlich dieses wunderbare Event, was ich in Vancouver immer gemacht habe, Teenage Angst, nach München. Und wir haben unser erstes Event am 8. April jetzt um 20 Uhr. Du kannst dir in der Beschreibung ein kostenloses Ticket dafür gerne buchen. Und zwar geht es bei Teenage Angst um unsere Teenagerzeit. Wir werden nämlich, wenn du möchtest, du kannst aber auch gerne einfach zuhören, aus unseren Tagebüchern vorlesen. Oh my God, I know. Das ist teilweise so cringe, aber ich sag's dir, das waren meine Lieblingsevents, die ich in Vancouver organisiert habe. Warum? Weil das ist eine Zeit, wenn wir Teenager sind, wo alles völlig wirr ist, wir fühlen so extrem, wir denken alle, wir sind Poeten und Poetinnen. Was wir in diese Tagebücher da reingeschrieben haben, kannst du dich vielleicht selber daran erinnern, wenn du es getan hast, ist der Wahnsinn. Also auch als ich jetzt geguckt habe, wieder, was ich da reingeschrieben habe, ja, es ist einfach zum Schreien. Und deswegen sind diese Events so schön, weil einerseits wird wahnsinnig viel gelacht, auch über einen selber. Aber es wird auch so viel verbunden, weil wir dann einfach merken, auch wenn wir total anders wirken oder anders aussehen oder wie auch immer, verbindet uns einiges. Und das war immer so schön zu sehen, diese Verbindung, die man dann einfach irgendwie hatte, weil man genau weiß, genau so eine Freundschaft hatte ich auch, genau so eine Beziehung hatte ich auch oder Herzschmerz oder was auch immer. Deswegen, ich würde mich total freuen, wenn du kommst, Lust drauf hast, vielleicht auch vorzutragen. Eva und ich sind total begeistert und wir haben heute in der Podcast-Folge mal drüber gesprochen, wie uns diese Teenagerzeit heute auch zu den Menschen gemacht hat, die wir sind, wie biologisch auch gesehen und neurologisch uns das beeinträchtigt hat und so beeinflusst hat, wie wir auch heute sind. Insbesondere im Bezug auf unsere Emotionen, unseren Umgang auch mit Gefühlen und Emotionen und mit Rationalität. Es ist wahnsinnig spannend, da einfach mal einen Einblick zu bekommen auf einer, ja, so ärztlichen Basis, sage ich jetzt mal. um einfach mal so ein paar Dinge auch zu verstehen oder auch rückzublicken und zu denken, ja, was haben wir eigentlich da gebraucht und ist das so viel anders als heute? Deswegen, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Schau vorbei, am 8.4. um 20 Uhr gibt es Tickets. Ich freue mich, wenn du da bist und wir uns sehen. Mach dich bekannt, sag Hallo. Eva und ich freuen uns, wenn du kommst. Und wir werden bestimmt noch ein paar weitere Events machen, aber probieren es jetzt erstmal hier in München aus und schauen, was passiert.
So, hallo, liebe Eva. Ich freue mich so krass, dass wir heute diesen Podcast zusammen machen, dass du bei uns im Podcast bist, in der Yoga Sisters Community schon was länger. Wir ein geiles Event auch vorbereitet haben, was jetzt nächsten Monat passiert. Ich bin so gespannt, wie das ankommt. Wir haben gesagt, wir bringen nach München Teenage Angst, ein Event, wo wir aus unseren deepen, künstlerischen, darken Teenager-Zeiten aus dem Tagebuch vorlesen. Und du machst das bei dir im alten Simpel und ich find's richtig geil, dass du dieses Event damit aufgenommen hast und gesagt hast, okay, lass das mal bitte machen. Wir haben uns über Yoga Sisters gefunden. Ich finde dich eine unglaublich inspirierende Frau. Du bist so vielfältig. Ich finde immer, wenn wir reden, dann kommt so eine neue Facette noch so mit dazu. Und ich bin so, Woman, wie viele Leben lebst du denn im Alltag? Ja, es ist für mich völlig faszinierend. Deswegen ist es so schön, dich jetzt hier dabei zu haben, sodass andere Sisters dich auch kennenlernen können und auch merken, oh geil, wir Frauen sind einfach multidimensionale Wesen. Da bist du für mich einfach ein perfektes Beispiel. Deswegen, welcome to You Go Sisters.
Hi. Ich freue mich mega. Ich bin You Go Sisters Followerin von der ersten Sekunde und habe schon immer überlegt, was ich denn eigentlich beitragen könnte. Und
Genug.
Ich habe so viele Interessen, aber irgendwie keine Ahnung, was ich hier erzählen kann. Also ich freue mich riesig und ich freue mich auch mega über unseren Event. Ich finde es total cool, mal so ein bisschen neue Sachen auszuprobieren. Und ehrlich gesagt, ich war noch nie auf so einem Event. Du hast mir davon erzählt, du bringst es ja quasi mit. Ich hoffe, dass es gut ankommt. Ich kann mir aber eigentlich nur vorstellen, dass es mehrere Leute gibt, die bei der Idee ungefähr ähnlich begeistert sind wie ich. Oder zumindest muss es da ja noch andere Menschen draußen geben. und ich glaube, dass das auch ganz cool zu uns in dem Simpel passt.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ihr habt den Simpel so unglaublich geil gemacht. Ich weiß noch, als es auf einmal hieß, ja, der wird neu übernommen und dann sehe ich auf einmal nur alles pink. So von außen war das noch, als sie die Tür noch nicht geöffnet hatte und es war alles nur so pink durch die Fenster durch nicht. So, was ist denn hier los? Das ist ja total geil. Ein pinkes Wirtshaus.
Vielleicht erzähle ich ja mal ganz kurz. Also ich habe den Simpel den alten Simpel, das ist ein Traditionswirtshaus in München in der Maxvorstadt. Und den habe ich im April letzten Jahres, also fast vor einem Jahr, mit einer Freundin zusammen übernommen, aus einer kompletten Schnapsidee heraus. Also die Freundin von mir, die Sina, die ist schon lange in der Gastro, allerdings auch nicht als Inhaberin gewesen, sondern als Restaurantleitung oder Managerin oder ich weiß auch nicht, Tausendsasser im Atzinger damals. Und der wurde der alte Simpel angeboten und die war so ein bisschen am Zweifeln, weil die hat drei kleine Kinder und dann habe ich gesagt, na komm, so, das ist mega geil. Und sie fand es natürlich auch geil. Und dann haben wir irgendwie so zusammen diese Ideen gesponnen und dann wirklich völlig hauruck einfach spontan gesagt, wir machen das auch zu zweit.
Voll gut.
Und dann sind wir da einfach so reingestolpert. Also wir haben am 1. März die GmbH gegründet und am 14. April aufgemacht. Es ging auch richtig ratzfatz. Und eigentlich, was wirklich geil ist, so der Farbe. Muss ich nämlich einen kleinen Schwank erzählen. Wir haben, weil ich finde die Farbe geil. Also ich finde, es fühlt sich eigentlich an, wie als wäre man in einer Gebärmutter drin. Im positivsten Sinne. Ja. Und das sollte aber nicht die Ursprungsassoziation eigentlich sein. Wir hatten halt überlegt, wie können wir jetzt diese nikotingelben Wände neu streichen?
Oh Gott, ja.
Dann dachte ich mir, ja, vielleicht könnte man so ein bisschen das Rot aufnehmen, was früher mal die Farbe vom Simpel war, was auch die Farbe von der Bulldogge ist. Und mein Schwager, der ist Architekt und er macht wirklich richtig schöne Sachen, dem habe ich das gesagt. Und ich habe damals in Barcelona gelebt und bin einfach zu einem Termin nach München geflogen, wo wir das mit ihm besprechen wollten, wie wir den Simpel so ein bisschen schicker machen können. Da war er aber nicht da, sondern seine Kollegin und die hatte die Vorschläge von ihm ausgedruckt. Und auf dem Ausdruck war so ein Bärenton, den wir jetzt eigentlich an der Wand haben. Ich habe so gedacht, geil, das ist genau die richtige Farbe.
Und die Sina, meine Kollegin, die war so, nee, sie ist lieber fürs Grün. Und so, ich, nee, Grün sind alle anderen. Und ja, dann sind wir im Simpel, da habe ich hingefahren, da habe ich so, komm, das ist doch cool in Pink. Und ja, dann haben wir uns entschieden, die Sina war auch überzeugt von dem Pink oder diesen Bärenton. Und dann habe ich meinen Schwager angerufen und habe gesagt, geil, der mega cooler Bärenton, den du vorgeschlagen hast. Und er meinte, nee, er hat eigentlich eher so einen Terrakotta vorgeschlagen. Und das war halt falsch ausgedruckt. Irgendwie war der Drucker irgendeine Farbpatrone nicht voll.
Geil.
Mit diesem Fehler sind wir quasi zum Pink gekommen. Noch dazu hat unser Maler die Farbe nicht ganz perfekt angemischt. Und da
Ist
war
doch
so
geil.
ein Moment, da haben die so den halben Barbereich schon angesprüht gehabt mit der Farbe. Und die Sina ruft mich so mit FaceTime an in Barcelona und sagt so: Fuck, Eva, schau mal, wie das ausschaut. Ist halt auch alles noch mit Tageslichtlampen so angeleuchtet. Und ich dachte so: Scheiße. So, okay. Just own it, weil wir haben keine Zeit, das jetzt noch anders zu sein. Der Laden wird jetzt pink. Ja, und jetzt lieben wir es.
Ich finde das so geil. Ich finde es aber auch diese Story so nice, weil ich bin ja so eine Hardcore-Perfektionistin und schon alleine, wie ihr diesen alten Simpel übernommen habt und wie schnell ihr das gemacht habt und vielleicht ist auch manchmal gerade ein Freund von mir hat mal gesagt, so unter Druck funktioniere ich besser. Ich glaube, manchmal dann ist so nicht so der Kopf so viel da, um so viele Entscheidungen zu durchdenken oder so und einfach sozusagen, ja, okay, scheiß drauf, das ist jetzt einfach so. Und also ich persönlich fand das super, super geil. Ich finde es auch immer wieder interessant, wenn ich die Türkenstraße runterlaufe, wie viele Leute stehen bleiben und einfach reingucken und sagen, oh, guck mal, es ist pink. Und für ein Wirtshaus, was vor allem wie der alte Simpel, ne, mit dieser Bulldogge als Maskottchen, sage ich jetzt mal, eigentlich immer so für mich so was Derbes irgendwie hatte und da ist jetzt so was Pinkes drin. Ich finde, das war richtig geil. Das ist wie, ja, einfach, da ist so ein neues Leben und das war auch schön irgendwie, fand ich. Hat auch direkt auch voll viele Freundinnen von mir angezogen, weil direkt klar war, da ist jemand Neues drin und die machen was ganz anderes. Und das war irgendwie total sympathisch, weil es nicht mehr so alt sich angefühlt hat irgendwie. Deswegen, siehst du, alles perfekt gelaufen, wie es laufen sollte.
Perfektionistin bin ich nicht.
Na, da kann ich mir einiges von dir abschauen, du. aber wenn du keine Perfektionistin bist, sodass unsere Sisters dich kennenlernen, wer bist du denn dann? Vielleicht kannst du ja einfach mal ein paar Sachen oder Dinge über dich erzählen. Ja, wer du bist, wo du herkommst, was dich begeistert. Du hast ja einige Sachen im Petto.
Also witzigerweise, als erstes, wenn du gesagt hast, wer bist du, wenn du keine Perfektionistin bist, ist mir eingefallen, Pausenclown. Das trifft aber nicht. Das spiegelt nicht meine Essenz wieder.
Oh,
Nee.
I love it.
Also, ja, ich bin Eva. Ich bin aus München und ja, was bin ich alles? Also ich bin Psychologin, ich bin Ärztin und arbeite in der Praxis für Neurologie und Psychiatrie. Jetzt denken sich alle, what the fuck? Ich
Ist
dachte,
so geil.
aus.
Ich habe auch damals dich so angeschaut und war so, Dear freaking God, Woman, so wie findest du die Zeit?
Genau, ich bin Mama von 3 Kindern. Die sind alle noch im Kindergarten oder Kita. Habe einen Hund, einen Mann und den alten Simpel. In der Reihenfolge. Genau. Das ist, hat sich so spontan ergeben. Vielleicht irgendwie ganz kurz, ich hatte immer so ein bisschen eine Liebe für Gastro. Ich hatte auch mal früher überlegt, ein Konditor, also Konditorin zu werden. Und meine Eltern haben gesagt, nee, mach was Gescheites. Ja, dann habe ich Abi gemacht und dann dachte ich mir, naja, vielleicht sowas wie Medizin, aber meine Mutter hat Medizin gemacht. Dann dachte ich mir, nee, das ist doch doof. Und dann, wie auch immer, habe ich Psychologie studiert, habe da jahrelang auch gearbeitet und dann danach noch Medizin hinterher gemacht. Hat aber immer so eine Faszination für Gastronomie, hat schon 1000 Konzepte in meinem Kopf, was ich alles machen wollen würde. Und habe es dann aber irgendwann so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich mir dachte, hey, so, es gibt halt nur ein Leben und jetzt bist du Ärztin, das ist auch wirklich mehr als genug und ist ja auch cool. Und Mama und so, fertig. Aber als dann eben letztes Jahr diese Chance vorbeikam, war ich halt so on fire. Und ich meine, die Idee war eigentlich, dass ich stille Teilhaberin bin.
Geil.
Und nur so ein bisschen während meiner Elternzeit so ein bisschen Input gebe. Und jetzt habe ich doch meine Stunden in der Praxis reduziert und arbeite nur noch 22 Stunden und mache die restliche Woche halt dann simpel und Kinder und was so anfällt im Leben.
Ich finde das so abgefahren. Und du hast ja auch schon in London gelebt, wo ich ja auch damals schon dachte, ich meine, wir haben uns ja im Simpel kennengelernt. Und dann fingst du dabei, ich hatte meinen Freund dabei und auf einmal hattest du so einen wunderschönen englischen Akzent, als du Englisch mit ihm gesprochen hast. Und ich war so, oh mein Gott, hat die jetzt auch noch in England gewohnt? So, und dann, ja, ich habe mal in London gelebt. Ich so, ah, ich liebe sie. Weil das ist ja so mein großer Traum. Ich will unbedingt mal in London leben. Das ist für mich so eine Stadt, die einfach, boah, ich weiß gar nicht, ich habe gar kein Wort dafür. Die ist so facettenreich und die Menschen sind irgendwie alle so drüber und deswegen aber so geil. Und ich glaube, das kann man auch nur so für eine Weile irgendwie mal machen. Also viele sagen immer, die sind fix und fertig, so in London zu leben, was auch so teuer ist natürlich. Aber ich weiß nicht, ich finde London einfach faszinierend.
Ja, ich auch. Also ich habe Psychologie studiert in England 3 Jahre und danach ein Jahr dann in London meine Doktorarbeit gemacht. Und mein Mann hat 4 Jahre. Also wir haben es so ganz schlau gemacht. Wir haben uns kennengelernt, als ich in England gewohnt habe und er in Deutschland und sind da zusammengekommen und dann haben wir uns, ist er nach England, ich nach Deutschland. Am Ende haben wir dann ein Jahr zusammen in England gemacht. Genau, und deswegen ist für mich das ein totaler Herzensort, weil das einfach diese von 18 bis 21 habe ich halt Psychologie studiert, sind ja einfach formative Jahre, was uns ja schon fast eine Überleitung ist gleich auf
Guck
das
dich an.
also es ist ja Wahnsinn, was da alles noch passiert von 18 bis 21. Und ich meine, ich war nach 3 Jahren in England studieren einfach gefühlt Engländerin. Also fast mehr als, also das ist dann ja schon das halbe Leben quasi da gelebt. Naja, und dann halt nochmal das eine Jahr mit meinem Mann zusammen, deswegen ist das so ein absoluter Sehnsuchtsort. Und wir waren auch jetzt gerade vor 2 Wochen, nur mein Mann und ich zusammen, 3 Tage in London, große Freiheit, ohne Kinder,
Schön.
und treiben lassen. War wunderschön, ja.
Richtig schön. Ja, aber das ist auch gerade, ich meine, schön, dass du es jetzt gerade sagst, das Thema, weil ich finde es interessant, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden spreche, dass immer alle über die Studienzeit nochmal reden, ne? Und wie geil das war und da und hier. Und ich glaube, das war, weil das halt so dieses Freiheitsding auch so ein bisschen ist, ne? Man ist so von den Eltern weg, man probiert so das erste eigene Zuhause irgendwie aus und merkt, was man kann und was man nicht kann und was man sich alles so selber beibringen muss. Man lernt mit Geld umzugehen, weil man es vorher noch nicht gelernt hat. Und einfach all so Sachen und man macht, also theoretisch studiert man dann etwas, was einen interessiert, ne? Im besten Fall. Bei mir war es ja auch mehr so, ja, okay, ich mache das jetzt, weil ich einen Bachelor haben soll. Aber
Also
das
ehrlich
finde
gesagt,
ich.
bei der Mehrheit so, dass man irgendwas studiert, weil wie soll man sich denn auch entscheiden? Man hat dann irgend so eine große Idee. Ganz ehrlich, man weiß ja auch gar nicht, was es für Jobs da draußen gibt.
Eben.
Außer Arzt, Lehrer, Rechtsanwalt.
Ja, genau.
Ja.
Cool.
Ist auch kreativ.
Ich bin mehr in die Künstlerbranche abgedriftet, wo so Kunstgeschichte studiert, Theater- und Medienwissenschaften. So, was heißt das? Ja, nee, aber das fand ich voll interessant. Und wenn dann Leute aber sagen, so, ich habe zum Beispiel hier in München einen Freundeskreis, die sind noch so aus dem Taunus, also da Frankfurt, die Ecke, wo ich herkomme, und das ist so die eingeschweißte Schulclique noch von damals. Und die lieben diese Schulzeit. Und ich bin jedes Mal so, hey, never again. Also gut, meine Schulzeit war auch nicht geil. Ich wurde halt hardcore gehänselt und gedisst und gemobbt und halt so alles, ne? So Kaugummi in den Haaren, Tampons benutzte im Rucksack und all so ein Kram. Also wunderschöne Dinge einfach. Dann auch immer war so eine Spezialität, alle 2 Jahre mich vor allen Leuten immer fertig zu machen auf dem Pausenhof und so Sachen. Also es war so schlimm. Und das Problem war, mein Aussehen hat damals auch nicht viel Gutes dazu beigetragen, weil ich sah aus wie Hermione Granger von Harry Potter aus dem ersten Film mit diesen riesengroßen Lockenhaaren und alles aber halt so völlig so übermannt. Einfach mein Kopf war basically nicht richtig sichtbar wegen diesen ganzen Locken. Und dann irgendwie hatte ich auch so einen Haarschub, dass dann so fast eine Monobraue noch so mit dazu kam. Also so, da war so viel Potenzial. Zu dessen und sie haben es alle genutzt. Deswegen für mich war die Schulzeit immer so, oh mein Gott, so da muss ich nicht noch mal hin. Das war so viel Stress und irgendwie unangenehm und ich war auch nie ein Cliquenmensch. Deswegen ich war jetzt auch keiner so, die so einer Clique angehört hat und gesagt hat, so ich habe meinen festen Freundeskreis und eine Clique irgendwie so da. Also bis heute nicht. Und deswegen habe ich damals auch in Vancouver dann mal überlegt gehabt, so irgendwie ist es doch witzig, wenn man dann diese ganzen Tagebücher, also ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben, weil da ging alles rein in dieses Tagebuch. Das war wie so ein Teil von mir. Und in Vancouver habe ich damals dann eben gedacht, Mann, ich habe so viele Tagebücher. Auch wie kreativ ich damals da so war, die dann immer noch so mit so allen möglichen Bildern zu besticken und voll zu machen und so weiter und irgendwelchen Sprüchen. Das war wie so ein Moodboard. So jedes, du siehst richtig, was so los war, einfach nur vom Tagebuch, wie es aussieht, wie es so in mir drin abging. Und in Vancouver habe ich gesagt, okay, lass doch mal so ein Event machen, wo wir einfach aus unseren Tagebüchern vorlesen. Und dieses Event gibt es bis heute da, dort noch. Und es ist richtig geil. Und dann bin ich hier nach München gekommen. Und das war ja eigentlich auch so eine Sache, wo ich gesagt habe mit Hugo Sisters, ich will so geile Events haben, wo wir einfach nur connecten. Und das war eins davon. Und deswegen, ich bin so happy, dass wir jetzt mal ausprobieren, wie das einfach hier angenommen wird bei dir im alten Simpel. Aber auch ich habe in meine Tagebücher jetzt über Weihnachten geschaut und ich habe mich weggeschmissen, wie dramatisch ich war. Da sind so Bilder von Freunden von mir und dann ist so auf der ersten Seite hier meine beste Freundin Lisa und Robin. Robin war mal der, in den ich so hardcore verschossen war und der aber immer nie was von mir wollte oder immer so zeitversetzt. Und dann so der nächste Tag sehe ich es als einfach so, so Lisas Gesicht und Robins Gesicht in so einem X durchgestrichen. Und ich war so, was zur Hölle ist mir das? Also, die können mich mal, weil die waren dann zusammen. Sie hat mich betrogen. Und es war so intensiv. Und deswegen, ich freue mich so mit dir heute mal über diese Teenagerzeit zu sprechen, weil es ist irgendwie so eine Cringe-Zeit. Man hat sich damals, also ich habe mich damals schon cringe gefühlt. Ich kenne eigentlich niemanden, die gesagt hat, boah, Teenagerzeit habe ich mich voll gut in mir selber und in meinem Körper und allem so gefühlt. Aber es ist so eine krass, ja, aussagekräftige und prägnante Zeit, in der so viel passiert. Und deswegen finde ich es so spannend, heute mit dir einerseits so von so einer Herzensebene mal darüber zu sprechen, aber dadurch, dass du ja auch Ärztin bist, so von der neurologischen Perspektive einfach mal
Ja.
darüber zu sprechen.
Was ich, ja, ich auch. Was ich super spannend finde, ist, ich habe gerade so, als du erzählt hast, darüber nachgedacht, habe mir gedacht, ja krass, meine Schulzeit war genau andersrum. Also ich war eher die, die gemobbt hat und ich war immer in der Clique und ich war immer Klassensprecherin und ich war immer wahnsinnig laut und im Mittelpunkt. Und jetzt ist es doch so spannend, dass wir so unterschiedliche Menschen in der Schulzeit waren und man damals gedacht hätte, mit der Natalie oder mit der Eva, mit der kann ich ja nie.
Ja, genau.
Ein anderer Mensch. Jetzt verstehen wir uns gut und ich merke, du bist einfach ein ganz normaler Mensch. Also diese Wertschätzung und die Empathie, die man jetzt heutzutage hat für andere Menschen und Frauen vor allem, wünsche ich mir einfach so oft, dass ich das früher schon gehabt hätte während Teenage-Zeiten.
Ja.
Und finde ich eigentlich auch so cool an dem Event, einfach sich gegenseitig mal diese Geschichten vorzulesen, die teilweise einfach lustig sind. Und dann aber auch so zu sehen, so hey, wir hatten einfach alle die gleichen Themen, egal wie krass unterschiedlich wir heute sind oder damals waren, es gibt einfach immer eine gemeinsame Basis. Das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, warum so viele Leute immer über diese ganze Studienzeit sprechen. Das ist natürlich einfach die sensationelle Fortführung von der Teenage-Zeit, weil in der Teenage-Zeit ist ja die Basis, sich von den Eltern loszulösen und ein eigenständiger Mensch zu werden. Und das ist aber noch alles so holprig und wackelig, weil man halt erstens noch abhängig ist von den Eltern, erstmal finanziell, aber auch halt emotional. Und dann versucht man das irgendwie so zu stabilisieren. Durch diese, weiß gar nicht, wie das heißt, eigentlich Twin Age, weiß ich nicht, 20er.
Ja.
Und da dann halt eben so eine eigene emotionale Bindung zu vielleicht anderen Leuten, aber auch die Beziehung zu den Eltern dann in einer anderen Art und Weise aufzubauen und eben halt selbstständig zu werden. Das gelingt uns ja allen unterschiedlich gut. Und ich glaube, genau auf dieser ganzen Reise gehen ja häufiger irgendwie so ganz kleine Teile so ein bisschen schief. Und das sind dann oft, finde ich, die Päckchen, die wir dann das restliche Leben mit uns tragen und zu den Psychotherapeuten schleppen, weil da irgendwo eine Disbalance passiert
Voll.
ist. Ja.
Voll.
Vielleicht mal ganz kurz noch zu dem Event, bevor wir jetzt
Yes. Go for it.
zu den Teenage-Zeiten und was uns da so umgetrieben hat und so kommen. Und zwar der Event, Ich glaube, man muss es noch ein bisschen besser erklären. Wir machen das immer in simpel und jeder kann kommen, der Lust hat. Mann, Frau, jung, alt, auch non-binär und
Everybody.
everybody. Auf jeden Fall darf jeder, der möchte, auch aus seinem Tagebuch vortragen. Und am besten kann man sich davor kurz anmelden bei uns. Und wir müssen mal schauen, wie viele wir hinbekommen. Ich glaube, wir haben gesagt, ungefähr 6 könnten wir schaffen, 6 Personen, die ungefähr so grob 10 Minuten Zeit haben, um vorzulesen. Und es muss dabei sich einfach um eine Passage, um eine echte Passage aus einem echten Tagebuch handeln, die halt bis zum Alter von 19 Jahren verfasst worden ist. Und im Optimalfall hat die halt auch irgendwie irgendeine Art von Entertainment-Faktor. Und danach, nach jedem Vorlesen sozusagen, machen wir eine kurze Pause. Und das ist so ein kleines Experiment. Wir können dann alle Anwesenden auf Zettel schreiben und irgendwie, ja, entweder komödiantische Lösungsvorschläge oder einfach Antworten oder so, hey, I feel you oder ich weiß nicht was, aufschreiben und die nächste Person, die vorträgt, liest dann erstmal das Antwortzettel nochmal durch. Und dann
Genau.
hoffen wir einfach einen lustigen Abend, der uns aber vielleicht auch irgendwie ja, miteinander in Verbindung bringt und wo wir vielleicht auch noch die eine oder andere Sache über uns oder andere oder die Menschheit lernen.
Ich glaube, das ist auch das, also das heißt, ich glaube, ich weiß es, weil ich habe ja diese Events schon mal gemacht. Das mit den Zettelchen hast du ja mit dazu gebracht. Das fand ich ja richtig, richtig schön. Das ist ja auch wie damals in der Schule, wenn so Zettelchen geschrieben hatten, die dann so immer so rumgehuscht hatten, wirklich dachte, die Lehrer oder Lehrerin kriegt das nicht mit. Bei uns ist es irgendwann so ausgeartet, dass es so Bücher gab. Und dann sind diese Bücher rumgehangen. Also es war völlig krank. Genau, das Schöne ist, weil voll viele denken sich ja dann, du hattest es ja auch gerade, bevor wir jetzt aufgenommen haben, dass wenn man so seine Tagebücher durchliest, ist erstmal nur so, man fasst sich automatisch so an den Kopf, weil man einfach so denkt, was zur Hölle habe ich da eigentlich geschrieben? So, manche Sachen machen auch gar keinen Sinn. Also man muss da wirklich so fünfmal lesen. Was wollte ich jetzt hier ausdrücken? Weil man, also ich vor allem, ich kann nur von mir reden, so melodramatisch da teilweise irgendwie unterwegs war, neue Wörter auch irgendwie gelernt hat oder irgendwie ein krasses Lied gerade gehört hat und das ist so die ganze Zeit so bei einem und man fühlt sich da cringe, aber das ist das, was es lustig macht und das ist auch das, was es verbindet. Deswegen alleine, dass du aus deinem eigenen Tagebuch dich wagst vorzulesen, ja. Also ich meine, ich werde auch wahrscheinlich vorlesen, kann, ist für mich kein Thema. Ich habe so viele Geschichten da drinnen, die zum Schreien sind, wo ich mich einfach nur cringe und sterben möchte. Aber das ist ja das Witzige, weil wir halt alle das irgendwie auf eine Art und Weise durchlebt haben. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so du warst die, die so be also beliebt war und ich war die, die halt nicht beliebt war, wir haben trotzdem unsere Struggle in dieser Zeit durchgemacht. Und das haben wir halt nie gezeigt. Ne? So manche haben es halt abbekommen, andere haben es nicht abbekommen, aber dafür anders abbekommen. Und ich habe das auch letztens in der Tram hier wieder gemerkt. Da waren so 4 Mädels. Das war vorgestern. Und die haben auf Instagram, ich meine, heute ist das natürlich alles nochmal ein bisschen krasser, weil du halt viel mehr von den Leuten mitkriegst. Wir hatten ja damals kein Instagram und so. Und die haben so ein Mädel die ganze Zeit analysiert und fertig gemacht. Und so, ja, also eigentlich ist sie ja hübsch. Boah, nee, die ist auf gar keinen Fall hübsch. Das können wir ihr auch nicht sagen und so weiter. Und ich war nur, das sind Momente, wo ich mich umdrehen möchte und die am liebsten einfach so hinsetze und mal kurz erkläre, so, hey, es gibt kein Hübsch und das und die ist besser, so wir sind alle irgendwie so zusammen und was
Schwester.
genau so, was ist denn bei dir los, so was beschäftigt dich jetzt gerade und eigentlich will man die Leute, weil man so aufgewühlt ist, ja nur einen Arm nehmen, man macht ja so viel da innerlich, auch auf biologischer Ebene passiert ja so krass viel in dieser Zeit und ich bin jedes Mal kurz davor, mich umzudrehen, weil ich krieg sowas echt häufig hier natürlich in der Max-Vorstadt mit, wo ich so sage, oh Gott, sage ich jetzt was oder nicht? Und dann denke ich mir so, nee, die müssen da jetzt auch irgendwie durch.
Das finde ich auch, auch das Coole eigentlich an dem Event, dass man halt die Chance hat, sich mit seinem alten Ich nochmal ein bisschen zu versöhnen. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Leute eigentlich wirklich jetzt noch in ihren Tagebüchern von damals lesen, weil man sich
Voll.
natürlich schon, man ahnt ja schon, dass da einfach wüste Sachen drinstehen.
So geil.
Und mir hat das teilweise ein bisschen Anlass gegeben, nochmal ein paar Themen zu bearbeiten. Und gleichzeitig habe ich auch echt mir gedacht, hey, komm, ich habe so irgendwie innerlich mein Teenager, ich so ein bisschen in den Arm genommen. Hey, Mädel, ist alles okay. Es wird, auch alles okay irgendwie. Die Welt da draußen ist gar nicht so krass. Also, naja, schon, aber
Ja, anders, ja.
wir kommen klar. Ja, das ist eigentlich, finde ich, auch ein ganz schöner Moment, einfach halt so ein bisschen in die Verbindung zu gehen mit seinem früheren Selbst. Ich habe ja vorher dir ein bisschen was vorgetragen aus meinem Tagebuch und ein ganz spezielles Highlight hebe ich mir auf für den Event, aber ich dachte, dass ich vielleicht einmal kurz so zum Warmwerden ein Gedicht vortrage,
Amazing.
verfasst habe. Ich war nämlich große Poetin, wie wir festgestellt haben, wie wir glauben, ganz viele. Ich habe auch in einem Absatz geschrieben, dass sicherlich jeder, der mal mein Tagebuch finden würde, erstaunt sein wird, wie ein 13-jähriges Mädchen
Auch.
solch tiefen Gedanken und so gute Poesie schreiben kann. Und deswegen
Ja.
dachte ich, teile ich das heute. Die Überschrift ist, damit man weiß, um was das Gedicht geht. Was ist Liebe, frage ich mich. Vielleicht, so denke ich mir, ist es was wie dies. Jetzt das Gedicht. Wenn er mir montags strahlend die Tür aufmacht, mir schon entgegenlacht, ich hab dich schon kommen hören, dann werden diese Worte meinen Schlaf noch stören. Denn ich denk die ganze Nacht und in der Früh aufgewacht, in Mathe, Physik und Latein, vor allem wenn ich bin allein, nur an dich. Und ich sehne mich, nach nächsten Montag ihn dieselben Worte sagen hören und auch danach, dass er wieder so aussieht, als er am Montag zu mir sagte, Punkt, Punkt, Punkt. Ich war verliebt in meinen Schlagzeuglehrer.
Ah, okay.
Ich liebte meinen Schlagzeuglehrer.
Wie geil, dass du einen Schlagzeuglehrer hattest. Das ist ja mega geil.
Ja, also das nur so zum Warmwerden, weil es sind wirklich noch andere starke Schätze verborgen. Ja, ich freue mich drauf.
Also ich glaube, das wird wild. Aber weißt du, diese Poesie-Sachen, also meintest du, Natalie, ich habe hier ein Gedicht. Ich habe mich ja schon weggeschmissen, weil ich hatte einen Ordner, wo ich dann die richtig guten Gedichte, die ich in meinem Tagebuch verfasst hatte, nochmal auf dem Computer abgetippt habe und die dann schön gemacht habe. Weißt du, mit dann so einlaminiert und so ein Quatsch. Weil ich auch dachte, ich bin eine Poetin, die einfach irgendwann entdeckt wird auch. Das gab dann auch manchmal so
Deine Chance,
Momente. Ja?
mein Simpel.
Let's go!
Vielleicht findet sich ein Verlag, der dich verlegen will.
Perfekt. Also wirklich, ich finde es einfach nur geil, aber dieses, weil das ist halt dieses so, also ich weiß noch damals, meine Mutter hat mal irgendwann so zu mir gesagt, als ich mich da so in Robin Hildmann so krass verliebt hatte, dass ich gar nicht weiß, was Liebe ist. Und ich weiß noch, du hast keine Ahnung, wie ich mich hier fühle. Und das war so dieses große, dieser Satz, so, du weißt nicht, was Liebe ist. Das hat mein Vater auch damals zu mir gesagt. Und ich war wirklich so, wie kannst du sowas sagen? So, ich spüre es in meinem ganzen Körper. Alles passiert, wenn ich diesen Typen sehe, ob von Schmetterling bis hin zu, ich will mich übergeben, weil wegen Überforderung. Und ich fand das war so für mich so eine Zeit, aber ich hatte auch eine harte Zeit während der Pubertät, so ganz viel Pickel, also so Akne-Themen, immer irgendwie so fettige Haare, dann irgendwie auch, weißt du, der Körper ist ja auch nicht so richtig da, wo er sein soll. Irgendwie sind die Arme länger als der Oberkörper und irgendwie die Beine, die kommen nicht hinterher. So, es ist ja alles so, alles entwickelt sich irgendwie schnell und irgendwie auch nicht. Und für mich wäre das auch irgendwie nochmal so interessant, auch so, weil du ja gesagt hast, du möchtest auch gerne neurologisch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, so was da eigentlich so in dieser Zeit mit uns passiert, dass das halt überhaupt alles so ist, dass, also vielleicht bin ich jetzt auch die Einzige, aber ich habe alles so heftig und intensiv gespürt, wo ich teilweise bis heute denke, das war wirklich so, aber wahrscheinlich war es gar nicht so intensiv. Aber irgendwie ist das ja wie dieses Periodenthema, wenn Leute dann immer sagen, oh, die ist jetzt so anstrengend, weil die hat halt gerade ihre Tage. Ja, nee, vielleicht fühlt man ja dann auch wirklich so, und dann ist das auch so. Also es ist so ein, so, was ist es denn?
Also genau zu all diesen Sachen wollte ich total gerne was sagen. Einmal zu dem, was deine Eltern zu dir gesagt haben, so du weißt gar nicht, was Liebe ist. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht als Teenager und was eigentlich Eltern machen müssten, jetzt rein sozusagen aus psychologischer Sicht, ist halt das Wichtigste eigentlich, ehrlich gesagt, vom Kleinkindalter bis zum Erwachsenenalter. Und um ganz ehrlich zu sein, auch jetzt noch, ist eigentlich das Wichtigste, dass halt Gefühle oder Emotionen validiert werden und dass man eigentlich immer wieder diese Verbindung schafft, zwischen, ja, rechter und linker Gehirnhälfte, komme ich quasi gleich noch dazu, und einfach zwischen Emotionen und Rationalität. Weil wenn man da die Verbindung schafft, dann schafft man quasi so ein bisschen im Gleichgewicht zu sein. Und eigentlich ist es genau das, was Teenager brauchen, um ein bisschen abgeholt zu werden, ist eigentlich halt zu sagen, hey, wow, du fühlst so wahnsinnig viel Liebe gerade. Das ist für dich vielleicht auch irgendwie total übermannend und du hast da vielleicht auch Angst davor oder so. Und dann kann man da so ein bisschen eigentlich reingehen ins Gespräch. Ich meine, let's see, ich habe noch keine Teenager, wie leicht es sein wird. Aber wenn ich jetzt an meine Teenagerjahre denke, dann denke ich mir so, ja, das Wichtigste für mich wäre gewesen, eigentlich mal gesehen zu werden, meine Emotionen irgendwie halt annimmt und sagt, hey, ja, da ist die Emotion. Und dann kann man vielleicht, wenn man die einmal akzeptiert und einmal halt validiert, dann auch dazu kommen, zu sagen, okay, und jetzt lass uns das mal alles zusammen anschauen. So. Ist der eigentlich so ein Arsch zu dir gewesen, wie oder was wir da alles so hatten? Und vielleicht steige ich da eigentlich gleich ein, weil das Gehirn besteht ja aus verschiedenen Bereichen und das entwickelt sich halt einfach durch die Pubertät bis ins frühe Erwachsenenalter rein. Und da müssen halt einfach verschiedene Teile vom Gehirn miteinander integriert werden. Und ein Teil ist einmal halt rechte und linke Gehirnhälfte, das ist aber mehr in der frühen Kindheit noch das Thema. Allerdings, ich habe das Gefühl, das zieht sich eben bis heute hin, weil ich glaube, kommt halt auch darauf an, wie gut man das gelernt hat. Da ist es einfach so ein bisschen, die rechte Gehirnhälfte ist so ein bisschen mehr für Emotionen, Künstlerisches und so weiter zuständig. Also ganz kurz mal basierend darauf, auf einem Rechtshänder. Beim Linkshänder ist es andersrum. Und die linke Gehirnhälfte ist halt eher so rational, logisch, Sprache, so auf Englisch sagt man, it thrives on order. Und wir haben halt oft so einen Überhang von der rechten über die linke Gehirnhälfte, gerade als Kinder. Und dann muss man halt, weil dann also einfach diese Emotionen so überwiegen. Und was dann noch dazu kommt, also bei Teenagern ist es dann schon so ein kleines bisschen also schon ein bisschen mehr en par sozusagen, die linke und die rechte Gehirnhälfte. Aber was da das Problem ist, dass der präfrontale Kortex sich entwickelt, dass der vordere Teil hinter der Stirn sozusagen, und der ist halt so ein bisschen dafür Impulskontrolle, für auch so Entscheidungen treffen, Logik. Und dann entwickelt sich gleichzeitig noch das limbische System, das ist so für Emotionen und Triebe. Also das heißt, und das limbische System entwickelt sich viel schneller als der präfrontale Kortex. Das heißt, diese Emotionen und Triebe übersteuern halt dann irgendwie dieses logische Denken und die Impulskontrolle so ein bisschen. Und das, ich finde, wenn man das sich einmal so klar gemacht hat, dann versteht, also das ist ja genau, was die Teenagerjahre sind. So fehlende Impulskontrolle, fehlende
Voll.
Logik, und so übermannende Emotionen irgendwie. Und das ist halt eben nicht so richtig integriert. Dadurch hat man diese emotionalen Ausbrüche. Und was man dafür halt braucht eigentlich als Teenager, ist eben jemand, der einem hilft, die Emotionen so ein bisschen zu regulieren. Und eine Sache, die da eben fantastisch hilft, ist auch Tagebuch schreiben, weil man halt einfach seine Gedanken aufschreiben kann und so ein bisschen sortieren kann und dann vielleicht auch zur Seite legen kann und wann anders nochmal drauf schaut. Und das ist ja das total Spannende, finde ich auch, weil man denkt sich manchmal so, mein Gott, wie war ich dramatisch? Aber was man nicht vergessen darf, ist, heutzutage, also es gibt ja eine Parallele zu PMS oder einfach zyklusabhängigen Stimmungsschwankungen und dieser Teenagerzeit, weil es halt einfach auch ein Durcheinanderkommen jetzt ganz grob gesagt ist von den Hormonen oder beziehungsweise einfach Veränderungen von den Hormonen, und unsere Geschlechtshormone hängen halt immer auch mit den mit Dopamin und Serotonin, also mit Neurotransmittern zusammen, die halt für ich sage jetzt mal grob Stimmung zuständig sind. Und wir kennen das ja jetzt vom PMS, und umso älter man wird, umso häufiger man irgendwie mal so eine Gefühlsschwankung hatte, weiß man ja mittlerweile, hey, okay, das sind vielleicht meine Hormone. Also ich meine, vielleicht weiß man es im Moment auch nicht, aber zumindest in Retrospektive, aber selbst in dem Moment, wenn man mal so richtig so große Emotionen hat, wissen wir aus Erfahrung schon, hey, vielleicht in 3 Tagen sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Als Teenager hast du das alles zum ersten Mal, also diese krassen Hormone. Und diese Veränderung sozusagen, das ist wie so ein Lautstärkeregler sozusagen. Und das ist, finde ich, aber eigentlich auch, kann man eigentlich auch allen Männern oder Menschen, die mit menstruierenden Personen zusammenleben, auch näher bringen. So, hey, das ist manchmal einfach ein Lautstärkeregler. Das ist nicht, die spinnt nicht in dem Moment, weil die sagt auch nicht, was total falsch ist. Nur das, was sie fühlt, fühlt sie halt noch ein bisschen mehr in dem Moment. Deswegen kommt es halt noch mal mehr raus einfach. Und es vielleicht dann halt auch nicht ganz so inhibiert, also nicht so kontrolliert sozusagen wie sonst. Und das muss man sich, glaube ich, im Kontakt mit Teenagern auch so ein bisschen nochmal, oder selbst wenn man halt in Kontakt mit seinem früheren Ich als Teenager so ein bisschen anschauen, so hey, das war nicht total crazy, sondern das war halt einfach so ein totaler Volume nach oben gedreht Thematik sozusagen. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich habe was man sich vielleicht noch ganz kurz, was ich mir so ein bisschen gemerkt habe für die Teenagerzeit, für wenn ich dann mal als Mutter dahin komme, ist Name It to Tame It. Das ist aus dem Buch The Whole Brain Child. Das ist eigentlich mega spannend. Also für alle, die Kinder haben, empfehle ich das eigentlich, weil das die Gehirnentwicklung halt so ein bisschen erklärt und wie das halt eben. Ja, also es ist nicht neurologisch geschrieben oder so, das ist wirklich, das ist ein Buch für alle Menschen. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt gerade. Und da kann man so ein bisschen verstehen, wie halt unser Gehirn sich entwickelt. Und ich habe ehrlich gesagt eben viel über mich selber auch verstanden und wie so Erwachsenengehirne funktionieren. Genau. Und Name It to Tame It heißt einfach nur benennen eine Emotion, um sie dann eben ein bisschen verringern zu können. Und ich finde, das funktioniert auch so gut irgendwie in Erwachsenenfreundschaften oder halt, also, oder
Voll.
Beziehungen. Einfach so, wenn, einfach nur, wenn man sagt, hey, du bist wütend. Ich sehe, du bist wütend. Oder ich sehe, du bist enttäuscht. Das ist doch irgendwie so ein Game Changer, finde ich. Also, und auch einer von den Strugglen, die wir eigentlich so haben, ist ja, dass wir oft gar nicht benennen können, was jetzt eigentlich los ist. Also, was wir genau da so namen können. Naja, das andere Thema, was halt die Kinder, was du vorher noch angesprochen hast, haben mit den Pickeln und so, ist, dass man in der Teenagerzeit eigentlich das erste Mal so eine krasse körperliche Veränderung hat. Also man ist nicht mehr man selbst, emotional nicht, aber halt auch vom Körper nicht, weil man schiebt plötzlich in die Höhe, kriegt Riesen. Man ist plötzlich auch nicht mehr, also optisch nicht mehr so ein Kind für einen selber, aber man merkt ja sofort auch, wie die anderen einen wahrnehmen. Die anderen sehen dich auch nicht mehr so als Kind an.
Voll.
Und dann kommt da plötzlich gerade bei Frauen halt irgendwie so ein Thema noch dazu mit, plötzlich kriegen wir irgendwie einen Busen. Und dann kommt ein ganz neues Thema, nämlich Modesty. Also ich weiß gar nicht, was auf Deutsch sagt, so, ja.
Ja, oh Gott, ich wollte gerade modest sagen. Nee, das heißt nicht so. Jetzt kommt
Ja.
wieder, ja, es wäre mein Deutschproblem. Modesty. Ja, so ein bisschen sich so Zurückhaltung. So, man soll so
Ja, und damit meine
humble
ich.
das so ein bisschen. Ja.
Und damit meine ich gar nicht, dass man sich sozusagen, dass man den Busen verstecken muss, aber wir lernen halt plötzlich, dass an unserem Körper Teile sind, die nicht immer adäquat sind zu zeigen. Das hat man vielleicht irgendwie danach, davor mal gezeigt, sodass man gelernt, dass man jetzt nicht irgendwie die Unterhose ausziehen soll, aber jetzt plötzlich sind da mehrere Teile am Körper. Und da haben Leute auch irgendwie Interesse dran und es wird plötzlich kommentiert die ganze Zeit. Weil davor würde vielleicht nur kommentiert so, ach Mensch, hast du hübsche Haare oder Mensch, bist du ein großes Mädchen oder ich weiß auch nicht was. Und plötzlich gibt es tausend Sachen, die man kommentieren kann. Und plötzlich ist deine Haut anders und dann ist das ja auch alles, läuft ja auch unterschiedlich ab vom Zeitablauf. Deine Freundin, die hat schon Achselhaare, du noch nicht. Oder ich so. So ging es mir zum Beispiel. Meine beste Freundin hatte Achselhaare, deswegen kommt auch dieses Beispiel aus mir raus. Und ich nicht. Und ich habe mich so dafür geschämt, dass ich so getan habe, als hätte ich Achselhaare. Ich rasiere mich halt einfach sehr gut.
Oh, wie geil. Und jetzt ist es so, warum habe ich Achselhaare?
Ja, das ist so ein krasses Thema. Das hat jetzt nichts mit Teenage-Zeit zu tun, aber das ist für mich so ein richtiger Mindfuck, warum ich es nicht schaffe, Haare an den Beinen zum Beispiel zu akzeptieren. Es sind einfach Haare an den Beinen. Das ist bei uns Gott gegeben.
Ja.
Männer haben halt auch Haare an den Beinen. Und ich habe es einfach in den 2000ern, wer da groß geworden ist, hat einfach so ein verqueres Schönheitsideal. Wenn
Ja.
ich einen Mann ohne Beinhaare sehe, dann denke ich so, uah. Und andersrum halt, wenn ich eine Frau mit Beinhaaren sehe, ich denke so, wieso kann ich mich da nicht chillen? Also ich krieg's nicht raus aus meinem Kopf, es ist fest eingebrannt.
Es ist Wahnsinn, ne? Ich bin gestern auch hier zu den Pinakotheken gegangen und es war ja so schönes Wetter und dann hatte ich eine Shorts an und meine Beine waren nicht rasiert. Also wirklich, und ich habe ja dunkle Haare. Das heißt, ich fühle mich dann immer gleich wie so ein Yeti, der halt so beschließt, rauszugehen. Und ich war so, Liebe, ich kann so nicht rausgehen. Ich kann so nicht rausgehen. Was ist das auch schon für eine Sache, die man so sagt, ne? Und der so, ist doch scheißegal, sieht doch kein Mensch. Und ich so, ja, okay, stimmt auch. Und dann bin ich rausgegangen und ich glaube, die ersten 5 Minuten hatte ich das Gefühl, so die Sonne scheint speziell jetzt auf meine Beine und dann sieht man die Haare, wie die so reflektieren. Und auch so dieser Gedanke, so alle schauen dich jetzt an. Und das ist so, als ob so andere Leute haben so viele andere Themen gerade, als jetzt zu gucken, hat die Beinbehaarung oder nicht. Ne? Und dann irgendwann war es dann auch wieder gut. Aber ich war wirklich so. Krass, wie das einfach so tief in einem so drin sitzt, ne?
Ja, das ist Wahnsinn. Und das Krasse ist halt, also wir kriegen dann halt die Haare an den Beinen und uns wird dann plötzlich gesagt, wir müssen die rasieren, wir kriegen ganz neue Aufgaben, wir kriegen plötzlich eine Periode. Da wird man ja auch oft nicht wahnsinnig gut begleitet. Also ich weiß nicht, wie Leute so wirklich gut hingeführt worden sind. Wir haben so viele neue Struggles und sind da so alleingelassen und gleichzeitig alles, was wir brauchen, ist eine emotionale Begleitung in diesen Teenagerjahren. Also wir brauchen jemanden, also jeder braucht immer emotionale Begleitung eigentlich, ja. In
Ich wollte gerade sagen,
den
jetzt mehr denn je.
Teenagerjahren ist es halt so wahnsinnig viel, was da begleitet werden muss. Und wir sind halt in dieser Ablösung von den Eltern und wir sind aber noch so, wir suchen eigentlich ja noch den emotionalen Kontakt zu den Eltern. Gleichzeitig müssen wir uns davon lösen und wir suchen den dann in neuen Freundschaften. Und dann sehen wir, oh wow, also im besten Fall wurde man irgendwie bedingungslos geliebt von den Eltern. Das wär eine schöne Basis. Wenn man das denn so hatte, dann sucht man halt die gleiche bedingungslose Liebe erstmal in Freundschaften, wo man immer erstmal enttäuscht sein wird, nehme ich mal an. Und dann ist ja das andere, man braucht ja auch Körperlichkeit. Und das sind Kinder halt gewöhnt von zu Hause. Nur ist Körperlichkeit mit der Erwachsenen, also mit Eltern dann halt nicht mehr adäquat. Und dann muss man die plötzlich suchen mit irgendwie Gleichaltrigen. Und das finde ich schön, weil ich finde, heutzutage sieht man viel mehr Frauen und Mädchen halt auch körperlich sein miteinander und dass man
Ja,
sich
voll.
einfach das so gleichgeschlechtlich holen kann, ohne dann gleich in diese Sexualität reinzukommen, weil das ist natürlich dann
Ja.
ein ganz neues Level an, wie komme ich eigentlich adäquat an Wertschätzung, Emotionalität und Körperlichkeit in einer Beziehung zu einem anderen Geschlecht oder je nachdem mit dem gleichen Geschlecht. Und was passiert da eigentlich? Und auch diese Limits abstecken. Also ja, ich glaube, das kann sich ja jeder an sein erstes Mal wahrscheinlich erinnern und auch noch ein paar Male danach. Ja. Das ist einfach eine wahnsinnig aufwühlende Zeit.
Die aber so krass viele, ich weiß nicht, ob Folgen das richtige Wort ist, aber halt so viel nachträgt, so in die jetzige Zeit, ne? Also ich habe ja auch Therapie gemacht und Coaching und da wird zwar auch viel so in so jüngere Zeiten nochmal geschaut, so wie man also so mit 5, 6, 7 irgendwie da so viel erlebt hat und so. War bei mir auch interessant, weil ich eine Zeit lang überhaupt keinen Access zu meiner Teenagerzeit hatte, weil die halt so furchtbar war irgendwie für mich, dass ich die wie ausgeblockt habe. War auch irgendwie spannend. Es war einfach wie so ein schwarzes Loch. Es war so ab 13 bis irgendwie 16, 17 war es für mich so, keine Ahnung, was passiert ist. Was auch krass ist, ne? Was das Gehirn dann da so schafft, einfach so zu sagen, ich block das jetzt mal für dich aus. Das war irgendwie zu traumatisch oder furchtbar oder was auch immer. Aber wie viele Sachen, weil du jetzt auch gerade sagst, ne, so wenn man in den 2000ern jetzt aufgewachsen ist, ich meine, klar, jede Generation hat da irgendwas, was sie da mitbekommen haben. Weil wir können ja jetzt nur von unserer Wahrheit sprechen, wie wir halt da geprägt sind und dass das so Sachen sind, die uns bis heute noch belasten. Und deswegen ist es, glaube ich, manchmal auch so heftig, in diese Tagebücher wieder reinzugucken, weil man einfach so denkt, ja krass, so weit weg ist das irgendwie gar nicht. Oder
Also, weil das ist ja so Teil von einem und manchmal ist dann dieser Schmerz noch so richtig da und wie du schon gesagt hast, so voll, also super häufig wissen ganz viele Menschen nicht. Ich glaube, da habe ich einfach Glück durch so dadurch, dass ich Schauspielerin bin und halt mich einfach die ganze Zeit mit Emotionen irgendwie beschäftige, was wir eigentlich fühlen. Und was ich zum Beispiel einer Freundin gegeben habe, ist dieses Wheel of Emotions. Wo du halt in der Mitte deine fünf Hauptemotionen eben hast. Und dann kannst du erstmal sagen, okay, ich fühle Wut oder Anger ist dann halt da. Und dann gehst du auf Anger und dann spaltet sich das so ein bisschen größer auf und unterteilt Anger nochmal in drei andere Abteilungen. Und dann guckst du, okay, ist irgendeins davon zutreffen? Dann geht das immer so weiter, bis es dir so eine Option gibt. Und so hat sie jetzt zum Beispiel, weil sie hat das dann für sich genutzt, weil sie meinte, ich esse einfach immer unkontrolliert. Und ich kann nicht sagen, warum. Und sie hat irgendwann gemerkt, das hat was mit ihren Emotionen zu tun. Aber sie konnte nicht sagen, warum. Und dann hat sie echt irgendwann angefangen, sobald sie wieder einfach snacken wollte, aber ohne Grund oder auch ohne Genuss, hat sie dieses Wheel genommen und immer wieder geguckt, okay, wie fühle ich mich denn gerade? Und hat wieder so angefangen und hat dann gemerkt, immer wenn sie sich fertig gemacht fühlt in der Arbeit, also nicht gesehen fühlt, fängt sie an zu essen. Und hat dann so angefangen, sich selber wieder so zu therapieren, basically, ne? Aber es ist so krass, wie wir nicht richtig lernen, mit Emotionen umzugehen, weil Emotionen ja auch in unserer Gesellschaft einfach, ich meine auch im Job, ja, was ich da alles mir schon anhören durfte, als einfach was Schwaches angesehen werden. Und die haben keinen Raum. Und das in der Teenagerzeit dann auch teilweise so von Lehrern, die eigentlich dir so helfen sollen, ins Leben zu starten. Oder Eltern oder irgendwie Freunde oder wem auch immer gesagt zu bekommen, du bist zu dramatisch. Wie oft ich gehört habe, dass ich eine Drama Queen war, ja. Auch wie ich mich anziehen wollte und all so ein Kram. So, das ist ja auch so eine Form, wo du so anfängst, so lernst, dich auszudrücken und so du zu sein irgendwie. Und dann wird dir die ganze Zeit gesagt, nein, du bist zu viel, hör auf damit. Wie viele Lehrer mir auch gesagt haben, so, ich bin zu emotional. Außer meine Theaterlehrerin, die fand das geil. Aber das ist auch so was, wo ich merke, krass, und wie viele Frauen, also ich kann so von Frauen sprechen, weil ich halt auch mit vielen Frauen arbeite, bis heute davon geprägt sind, dieses, sag jetzt mal, Good Girl Image wegzulassen. Weil das ist so in der Teenagerzeit ja so interessant, dass du so einerseits, also ich habe wahnsinnig rebelliert, weil ich nicht dieses Good Girl sein wollte und ich wollte meine Dinge machen. Wenn meine Mutter gesagt hat, den datest du nicht, wollte ich den daten. Also das war wie so, so einfach so alles, was sie sagt, mache ich Konter. Aber ja, weil ich mich halt nicht so ernst genommen gefühlt habe oder gesehen gefühlt habe, ne? Und das war jetzt gar nicht, weil sie eine schlechte Mutter war oder so, sondern einfach, die war auch überfordert mit einem Kind. Ich meine, du kriegst ja nicht, wenn du ein Kind kriegst, so, hier ist die Anleitung zu diesem Kind, viel Spaß, sondern das passiert ja dann und man hat ja nur die eigenen Erfahrungen. Aber das finde ich so total spannend, wie sich halt so das bis heute eigentlich so durchzieht und wir irgendwie alle so tun. Wie damals mit 16 war ich immer so, oh, mit 30 habe ich mein Leben so, I figured it out und dann habe ich mein Geld und meine Familie und mein Haus und so ein Quatsch und so, look at me now, struggling.
Das finde ich so spannend. Also, kurz eine Sache noch, was deine Freundin mit dem Wheel of Emotion gemacht hat, ist ja genau Name it to tame it.
Ja.
Und das ist wirklich einfach, das zieht sich, finde ich, durchs Leben. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das so krass finde, wie wir so ein Bilderbuch vorgelegt bekommen, was wir irgendwie alle dachten, was wir haben müssen und erreichen werden und wollen, wenn wir 30, 35, 40, I don't know, sind. Und ich finde es sowas von erstaunlich, weil wirklich da nie drüber nachgedacht wird, wer möchte das denn eigentlich genauso?
Ja.
Also ist das für jeden eigentlich das Richtige? Und wie kommt man überhaupt dahin? Und vor allem, es wird einfach nicht für alle klappen. Im Gegenteil. Also, dass man da irgendwie eine glückliche Beziehung hat und in seinem Haus mit Apfelbaum mit seinem Partner wohnt und Kinder hat und von 9 bis 16 Uhr in die Arbeit geht, das ist einfach ja wirklich ein Ausnahmefall eigentlich. Weil wir sind halt alle
Ja.
Menschen und Partnerschaften sind oft kompliziert und Kinder kommen nicht immer auf die Welt oder man will doch auch keine Kinder, was ja auch, finde ich, viel zu wenig noch Raum hat, dass man sich einfach dagegen entscheidet. Und es hat auch nicht jeder den Job, der ihn erfüllt. Und es hat auch nicht jeder das Geld, was man, also irgendwie, und diesen Traum Das sind, finde ich, wie so eine Reverse Teenage, dass man so in den 30ern dann plötzlich merkt, ah, das, was mein Teenager so ganz dringend von mir wollte, das kann ich dem jetzt eigentlich auch retrospektiv gar nicht liefern. Aber da kann man ja eigentlich auch wieder einfach in einen wohlwollenden Austausch mit sich selbst gehen und halt sagen, hey, ja, es gibt einfach verschiedene Wege da draußen,
Ja.
die man gehen kann.
Ich glaube, das ist aber auch sowas, was wir als Teenager alle irgendwie hören wollten. Das ist so, weil ich erinnere mich noch, ich wollte als Teenager einfach dazugehören. Ich wollte irgendwie reinpassen, aber ich wollte auch ich sein. Ich wusste aber nicht, was ich ist. Ich wusste auch nicht, wo ich reinpassen will eigentlich genau. Und irgendwie wollte ich aber auch manche Sachen gar nicht reinpassen, aber ich dachte, so überlebe ich halt. Also ich hatte viel von diesem so Überleben während meiner Teenage-Zeit irgendwie so in mir. Und das hat sich dann Gott sei Dank, als ich dann in der 11. Klasse war, hat sich das gelegt. Witzigerweise verstehe ich mich heute richtig gut mit der, die mich da damals immer fertig gemacht hat. Die sich dann auch nach Jahren dafür entschuldigt hat, weil sie es halt selber gecheckt hat, so was sie da mit mir jahrelang gemacht hat. Ne? Ist auch so spannend. Und natürlich hatte sie ihre eigenen Themen und ich hab, war wahrscheinlich so ein Spiegel oder ein Trigger oder irgendwie sowas, weil ich was hatte, was sie nicht hatte, ne? Und ja, und das ist sowas, was ich bis heute noch merke, wie viele Frauen immer noch so mit diesem, was du gerade gesagt hast, so versuchen, dieses Bild zu vervollständigen, was man irgendwie damals so gesagt bekommen hat. Und sich so einen Druck machen. Ich meine, wenn man jetzt auch guckt, gut, jetzt ist die Medizin, ist ja auch was Gutes, dass man da jetzt sagen kann, man lässt seine Eier einfrieren zum Beispiel, ne? Aber wie viele Frauen durch diesen Prozess gehen und so viel Stress haben und sagen, sie haben, also bei Freundinnen von mir, ja, die haben keine Eier, die sie einfrieren können, weil so viel maskuline Energie in denen ist und Testosteron, auch wenn die dann die Hormonlevels und sowas checken, also es ist gar kein Östrogen und so da. Weil wir natürlich halt jetzt auch probieren, uns hier wieder in etwas reinzuzwängen, was wir eigentlich nicht sind, ne, als Frauen. Und das ist so, wo ich auch immer sage, so, wie krass, so, wir sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, in was reinzupassen, in das wir eigentlich gar nicht reinpassen wollen, weil wir eigentlich nur wir selber sein wollen. Aber wir wissen irgendwie nicht, wer wir selber sind.
Ja, gut, wir leben halt auch im Patriarchat und müssen da halt
Allerdings,
unsere
ja.
Rolle als Frau definieren, wie sie aber halt eigentlich nicht vom Patriarchat definiert ist, sondern im Optimalfall von uns, nur sich halt frei zu machen von den ganzen äußeren ja, Zurufen, sage ich jetzt mal, ist ja ganz schön schwierig. Und das ist für mich auch ein ganz schön langer Weg gewesen. Zu lernen, dass man halt als Frau eigene Qualitäten hat und dass man eben mit eigenen Qualitäten in der Männerwelt auch Erfolg haben kann, allerdings nicht, wenn man sich quasi sozusagen als Mann verkleidet im Prinzip, weil ich habe ganz viel männliche Energie, und kann mich da ganz gut anpassen. Nur ich finde, das ist ja genau das, was es braucht für unsere Teenager, also die Teenager, die jetzt sozusagen da draußen sind und die Kinder, sind halt weibliche Rollenbilder, die mit Weiblichkeit, also in der Weiblichkeit erfolgreich sind in Männerdomänen und
Ja.
nicht in der Männlichkeit. Und was aber noch viel dramatischer ist, worüber ganz selten gesprochen wird, ist, finde ich, dass es noch viel weniger Beispiele gibt von Männern, die auch mal eine Weiblichkeit zeigen
Voll.
können, zum Beispiel. Wenn ich an meine Kinder denke, es gibt ein paar weibliche Heldinnen und so weiter, aber und es gibt nur männliche Helden und keine männlichen Protagonisten, die mal irgendwie große Gefühle fühlen oder wirklich sehr, sehr wenige. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, dass auch Männer zu unserem Teenage-Angst-Event kommen.
Yes, aus ihren Tagebüchern vorlesen, ihre Poesie.
Wenn ich einfach wirklich richtig, richtig cool. Weil ich glaube, da auch schon nochmal eine Verbindung stattfinden kann. Ja. Zu den Männern und Jungs von damals.
Ich glaube, es ist auch einfach witzig, wenn man dann mal so hört, okay, wir Mädels waren nicht die Einzigen, die nur so dramatische Gefühle irgendwie mit einem Typen oder einer Person hatten. Und den Männern ging es auch so.
So haben die oft einfach kein Tagebuch geschrieben, glaube
Ja,
ich.
das glaube ich auch. Die haben das dann einfach irgendwie anders weggemacht. Herrlich. Also Eva, ich fand das so schön, mit dir da jetzt drüber zu sprechen. Es war eine Ehre. Ich freue mich schon so krass, mit dir dieses Event stattfinden zu lassen, falls du jetzt da auch irgendwie merkst, oh mein Gott, ich habe auch Tagebücher, ich will unbedingt hier vorlesen. Wir verlinken natürlich alles wie immer hier in der Beschreibung. Eva findest du im Alten Simpel, wenn sie nicht gerade Ärztin ist oder Mama oder noch was anderes macht oder in Barcelona abhängt. Genau, und findest aber auch alles zu Eva und dem Alten Simpel natürlich hier bei uns auch wieder in der Beschreibung. Eva, vielen, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns über unsere Teenage-Angst, unsere Teenage-Dreams und unser Teenage-Dasein zu sprechen. Es war richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig auf unseren Event zusammen.